Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker,
Andreas der Oli
und Sebastian der Musiker.
Und wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 19, in denen es wie immer um drei Alben geht.
In der es um drei Alben geht, nicht in denen es um drei Alben geht.
Gottes Wille. Es geht um Katie Melua mit Album Number 8 aus dem Jahr 2020. Es geht um Labras Banda.
Um deren Album.
Es geht um Labras Banda mit dem Album Around the World Live aus dem Jahre 2017. Und zu guter Letzt geht es um Radiohead, die 1997 das Album OK Computer gemacht haben.
Okay.
Ja, heute seid ihr beiden wieder mit dabei. Da freuen wir uns natürlich sehr.
Ausnahmsweise sind wir beide mal dabei. Ja.
Wie geht's euch?
Soweit, so gut. Gott, wir gut sind gut gestartet. Ins neue Jahr gestartet.
Mahlzeit.
Genau.
Mit schönes, Raclette, lecker Raclette.
Schönes also neues Jahr, sich. Auch an alle Hörer.
Gesundes.
Ihr redet gerade, als wärt ihr in zwei verschiedenen Räumen. Wir nehmen hier gerade nochmal zum letzten Mal, bevor die Regeln in Kraft treten, in einem Raum mit Abstand auf. Aber ihr redet hier trotzdem ziemlich durcheinander.
Wir reden eigentlich immer aneinander vorbei.
Ja, unser Leben lang schon. Hä? Also mein Leben lang schon.
Oh, ja,
weil vorher konnte er noch nicht an mir vorbeireden.
Wenn ich das sage, dann ist das eine viel längere Zeitspanne.
Das stimmt. Naja.
So, haben wir das geklärt? Jedenfalls sind wir wieder hier heute zu unserer 19. Folge. Wir sind dabei. meinmusikpodcast.de ist dabei, von denen werden wir natürlich wie immer präsentiert. Und wer heute auch mit dabei ist, als ja, Special Guest, der Wein der Folge, Nummer 19. Diesmal geht es um einen Wein vom Weingut Markus Schneider aus Ellerstadt. Der Wein heißt Mele Kalikimaka. Sagt euch beiden das was? Wisst ihr, woher der Name stammt?
Aus dem Hawaiianischen.
Ja. Das ist ein Lied von irgendjemandem, von dem du eben kurz noch abgespielt hast, aber ich weiß nicht, von wem es war.
Von Bing Crosby.
Oh, Kalele.
Aus dem Jahr 1945, da hat Bing Crosby den hawaiianischen Weihnachtsgruß Mele Kalikimaka in ein hawaiianisches Weihnachtslied auch so ein bisschen umgedichtet. Und tatsächlich war genau dieses Lied auch die Inspiration für Markus Schneider, von dem wir diesen wunderbaren Rotwein haben. Das Etikett ist auch sehr auffällig. Also ich hatte den Wein auch schon, bevor wir mit Markus in Kontakt waren und mit ihm auch telefoniert hatten, schon mal im Supermarkt gesehen und bin da auch dran hängen geblieben.
Na, zu aufreizend.
Ja, da ist ein Weihnachts-Pin-Up-Girl drauf zu sehen, im hawaiianischen Stil.
Aber da geht es ja nur um den Gedanke des Pin-Up-Girls und Weihnachten, also nicht um irgendwas anderes. Also, ja, aber dass du das sofort gesehen hast, das...
Ja, selbstverständlich. Das ist ja einfach eine auffallende ein Kombination. Eye-catcher. Ja, ist ein Eye-Catcher. Hat auch so den Stil der 40er Jahre, da auch dann wieder Bezug zum Bing Crosby Song, der auch den Titel eben besingt des Weins. Und ja, inhaltlich handelt es bei dem Wein um ein Cuvée mal wieder. Es ist eine Mischung aus der französischen Rebsorte Merlot und der deutschen Neuzüchtung des Cabernet d'Orsa. Die wurde 1971 in Weinsberg aus Lemberger und Dornfelder gezüchtet. Und es gab, vielleicht so ein bisschen als historischen Fakt mal zu dem Wein, wurde ursprünglich von diesem Wein angenommen, dass es sich um Cabernet Sauvignon und Dornfelder handelt. Das konnte aber durch eine DNA-Analyse inzwischen widerlegt werden. Ja, geschmacklich, den Wein habt ihr jetzt auch beide probiert. Sebastian, du bist heute auch hier im Verkostungsteam
ja, des Weins der Folge. Mein guter Vorsatz fürs neue Jahr ist natürlich anfangen mit dem Weintrinken. ja, gezwungenermaßen habe ich mir gedacht, durch den Podcast, wenn ihr hier immer die leckeren Weine schlürft, dann mache ich halt auch mal mit und muss sagen, so als erster Rotwein kann man den, glaube ich, empfehlen. Schmeckt mir sehr gut.
Papa,
wie hat er geschmeckt? Sehr lecker. Ich habe auch keine schlechte Vibrations, dass Weihnachten schon rum ist.
Ja.
Es passt trotzdem sehr gut. Auf der Straße stehen ja noch Weihnachtsbäume, die noch nicht abgeholt sind, also von daher passt das.
Schnee gibt es auch noch
sehr an rund, vielen Orten. Sehr lecker, eine kleine Pfeffernote. Schmeckt mal raus, wenn man so ein Kenner ist und gut lesen kann. Nein, also Spaß beiseite. Sehr lecker und zu empfehlen.
Ja.
Nicht nur an Weihnachten.
Genau, also er ist für einen Weihnachtsabend, glaube ich, wirklich perfekt, weil er auch ein sehr schöner gut trinkbarer Wein ist. Also er ist jetzt nicht so, manchmal hat man so, gerade beim Rotwein, wo man dann trinkt und hat direkt beim ersten Schluck das Gefühl, man hat so, keine Ahnung, zwei Trauben im Mund. Aber bei dem, der ist wirklich sehr schön angenehm, hat ein super fruchtiges Aroma auch, schmeckt erfrischend, finde ich irgendwie. Und ja, auf jeden Fall ein toller Wein der Folge, den wir hier von Markus Schneider haben. Und ich glaube, es wird auch nicht der letzte Wein von Markus Schneider sein. So viel können wir, glaube ich, schon mal verraten.
Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn der letzte Tropfen die Gurgel hinunter gerunnen ist, dann kann man sehr gut eine LED-Lichterkette in die leere Flasche rein. Tolle Weihnachtsdekoration.
Ah, oh, herrlich.
Der Basteltipp von
Uli. Idee. Toll. Hier hat auch noch Deko-Tipps bei uns.
Der Uli und Bastler.
Die Markus Schneider Weine findet ihr natürlich auch online auf seiner Website.
Gibt es auch männliche Pin-Ups?
Ja klar, Pin-Upper.
Dann wäre das vielleicht für den Herrn Schneider noch so eine Idee, so ein
Pärchen. Next Level.
Mal gucken, ne? Ja, gleichberechtigungstechnisch.
Vielleicht ein Rotwein und ein Weißwein, die Hand in Hand gehen.
Oh, jetzt schöne Ideen.
Sollen wir wieder zur Musik übergehen?
Auf jeden Fall vielen Dank an Markus.
Lecker.
Genau. Wir stoßen noch mal an.
Ja, genau. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Achso. Wohlbekommt's.
Genau, zum Wohl. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal in das eigentliche Thema unseres tollen Podcasts, nämlich die Musik. Neben dem Wein natürlich, das muss man schon sagen. Hätten wir am Anfang nicht gedacht, dass der Wein irgendwann mal die ersten 5 Minuten des Podcasts füllt, aber ist doch schön. Kommen wir zu Album Nummer 1, beziehungsweise zu Album Nummer 8. Richtig gute Überleitung.
Super. Hast du lang dran geschrieben?
Und zwar...
ob er das selbst geschrieben hat, der hatte doch Autoren.
Ghostwriter. Meine ganzen Ghostwriter haben den ganzen Tag dran gearbeitet. Und haben es mir eben erst
geschickt. Darum hast du den Knopf im Ohr.
Richtig.
Das ist live.
Genau.
Ich dachte immer, du bist spontan. Nee,
es geht natürlich um Katie Melua, die ihr 8. Album dieses Jahr, beziehungsweise jetzt letztes Jahr, auf den Markt gebracht hat. Katie Melua, geboren in Georgien, in Kutassi, ist aber georgischer, russischer und kanadischer Abstammung, also ein Mix aus ganz vielen Nationen ist da drin. Ist eine Tochter.
Ist da drin? Du hast gerade ein bisschen geredet wie über einen Huhn.
Der Mann sagt doch so, ist da. Ja, es ist doch klar, was gemeint war. Jedenfalls.
Da hat der Ghost Rider versagt.
Ja, nicht. Den schmeiße ich danach direkt raus.
Aber um das vielleicht mal gleich zu thematisieren, mir war das gar nicht bewusst, dass sie keine Muttersprachlerin im Englischen ist. Mhm. Und durch das Wissen, du hast es ja auch schon letztes Mal bei der Ankündigung erwähnt, ist mir auch so ein leichter Akzent aufgefallen, der so wie so ein bisschen was Charmantes so hat, finde ich. So ein
bisschen hört man es raus. So.
Ich konnte auch raushören, dass der Vater Herzchirurg
war. Genau, das wollte ich nämlich gerade erwähnen. Sie kommt nämlich auch aus einer medizinischen Familie. Der Vater ist Herzchirurg, die Mutter war Krankenschwester.
Weil sie so eine Ruhe ausstrahlt.
Und dann sind sie nach Nordirland gezogen, nach Belfast. Dann waren da aber auch diese Nordirland-Konflikte wohl. Und das heißt, sie ist nicht sehr ruhig aufgewachsen, sage ich mal. Erst da in Georgien,
wo... Das macht sie jetzt wett.
Entschuldigung. Das musste gerade... Ich sag mal, die Weinflasche ist noch nicht leer. Also eigentlich müssten wir noch auf einem
normalen Level sein. Sie ist ruhig, also nicht ruhig aufgewachsen.
Ja, holt sie nach. Aber ist doch schön. So, kommen wir zum Musikalischen. Gehen wir mal ein bisschen schneller weiter. Sie hat dann auf der Brit School in Süd-London einen Abschluss erzielt. Das ist so eine Künstlerschule, sage ich jetzt mal. Und dann hat sie 2000 angefangen als Kind bei so einer, also was heißt als Kind oder als noch jüngerer Mensch, bei so einer Castingshow oder bei so einer Fernsehtalentshow mitgemacht, hat da gewonnen. Und so nach und nach ging es dann immer weiter bergauf. Und in 2004 hat sie dann schon ihre erste Welttournee gestartet und ist da schon um die Welt getourt. Und wenn man sich jetzt auch so die Alben bisher anguckt, da sind eigentlich, jedes Album war immer in einem von den großen Ländern, UK, Deutschland oder so, in den Top 10. Also immer sehr erfolgreich gewesen. Hat auch mit vielen Leuten zusammengearbeitet, besonders für Papa, der ist großer Fan, also weiß ich immer, großer Fan ist, aber Peter Maffay findest du auch nicht so schlecht, oder? Du hast doch mal Peter Maffay gehört, bestimmt.
Ich liebe Peter Maffay.
So, ja, definitiv. Hat sie auch zusammengesungen, dieses Tabaluga-Lied nämlich, auf Deutsch auch. Ich habe sie 2-3 Mal schon live gesehen. Sie ist sehr erfolgreich, merkt man auch an den Preisen, sage ich jetzt mal, aber es sind auch immer sehr schöne Konzerte. Also das ist jetzt natürlich nicht die große Show, jetzt vergleichbar mit Rammstein oder sowas, natürlich nicht. Oder auch mit irgendwelchen anderen Bands oder so, sondern es ist alles sehr dezent gehalten, natürlich Sitzplatzkonzerte, aber trotzdem immer sehr schön anzuhören und ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich das mal in live anzugucken. So, genug Einleitung zu der Künstlerin, zu dem Album. ich habe schon wieder rausgehört, wahrscheinlich war es euch wieder zu ruhig. Wie fandet ihr es denn? Habt ihr euch darauf eingelassen?
Ey, natürlich haben wir uns darauf eingelassen. Also kann man auch. Und es gibt schöne Passagen, schöne Titel. Alles an einem Stück zu hören, war extrem unmöglich. Also ich habe es tatsächlich auf 3 Tranchen gehört und da geht es. Die Art der Musik ist toll, ich finde es klasse. Finde auch das Orchestrale sehr gut. Auch die ruhige Stimme, es bringt einem echt runter. Für am Stück zu hören, das fand ich sehr anstrengend.
Ich glaube, da muss man auch irgendwie in einer gewissen Stimmung sein, um das generell zu hören auch, um es gut zu finden. Also ich persönlich, es gibt auch bestimmt Leute, die das zu jeder Tages- und Nachtzeit hören können. Aber für mich war das irgendwie so, dass ich mir ein bisschen schwer getan habe, genau den Moment zu finden, wo ich die Musik gebraucht oder auch gewollt habe und nicht so gedacht habe, okay, na gut, jetzt will mir hier diese Musik meine Stimmung vorschreiben auf eine Art. Und ich mache es eigentlich immer gern eher umgekehrt, dass wenn ich in einer gewissen Stimmung bin, höre ich die passende Musik dazu. Aber, also vielleicht liegt es auch an mir, aber ich bin, glaube ich, fast nie in der Stimmung, das zu hören. Und vor allem dann eine ganze Stunde lang, ein ganzes Album lang. Nichtsdestotrotz, wie der Papa schon gesagt hat, war es musikalisch wirklich schön. Hat mir schon gut gefallen auch. Nur war es mir von der, also ein Stichwort, was ich hier, glaube ich, auch viel zu oft sage, was mir jetzt auch hier in der Vorbereitung nochmal aufgefallen ist.
Und?
Nee, das Thema Dynamik. Also ich sage gleich in jeder Folge zu jedem Album, sage ich an irgendeiner Stelle Dynamik. Und genau die Dynamik ist mir aber auch diese Woche jetzt wieder bei allen 3 Alben ein Thema gewesen. Und die fehlt mir hier an vielen Stellen leider ein Stück weit. Da, wo sie dann da ist, wird es dann für mich aber auch schon sehr gut. Also die Lieder, die ein bisschen mehr Dynamik drin haben, ein bisschen mehr Entwicklung drin haben, die gefallen mir schon richtig gut auch.
Das, was du gesagt hast mit der Stimmung, wann man das hören kann, kann ich absolut nachvollziehen, weil ich jetzt, muss persönlich sagen, ich höre oder habe Katie Melua auch nie wirklich aktiv gehört, sage ich jetzt mal. Ich bin auf die Konzerte gegangen, weil meine Freundin das gerne hört, aber ich habe jetzt auch nicht, oder auch jetzt beim Hören vom Album, ich habe es zwar in einem Stück durchgehört, aber hatte jetzt nie das Bedürfnis so, oh, jetzt höre ich mir da mal nochmal einzelne Lieder draus an oder ich habe jetzt richtig Lust darauf, das nochmal zu hören, weil es ist schön, wie ihr schon gesagt habt, aber es ist so dieses, es ist ja auch nicht mal monoton, aber halt alles so ähnliche Stilrichtung, die man eben, ja.
In einer Rezension im Web steht eine treffende Bezeichnung, noch schwermütiger als sonst. Also schwermütig ist so ein Begriff, der passt da richtig gut, beschreibt die Musik auch gut. Und Melua hat sich ja getrennt von ihrem Ehemann, ja. Ja, Motorradrennfahrer James Toseland nach 8 Jahren. Und das ist so der ausschlaggebende Punkt, was mich total überrascht hat, auch beim Recherchieren, dass sie ja total verrückte Sachen auch macht. Zum Beispiel hat sie das tiefste Konzept ever gegeben.
Ah ja, das habe ich auch gelesen.
Am Boden einer Ölbohrstation 2006. Okay. Ist im Guinness-Buch der Rekorde. Also das tiefste Unterwasserkonzert aller Zeiten. 369 Meter krass. Unter dem Meeresspiegel. Da wird sowohl wahrscheinlich Steve Fischer dann auch
erfreut haben.
Erfreut und schwermütig absinken in der Nordsee dann.
Aber fandet ihr es so schwermütig?
Finde ich jetzt auch nicht. Ich fand es, also klar, von der Musik, die Musik ist halt so tragend und alles so ein bisschen
schwermütig.
Langsam, aber nicht schwermütig, würde ich sagen. Jetzt zum Beispiel, um jetzt auch mal direkt auf ein Lied zu kommen, bei Lied Nummer 3, Leaving the Mountain, habe ich meine ersten Assoziationen aufgeschrieben und das war märchenhafter Beginn, Feen, Blumen, blauer Himmel. Das sind so die Bilder, die mir dazu gekommen sind.
Ja. Ich fand es auch ganz schwer, hier so einzelne Lieder irgendwie so zu musikalisch irgendwie zu beschreiben und abzugrenzen und habe das dann auch eher so ein bisschen, wie du es jetzt gemacht hast, auch immer so ein bisschen in so Gefühlen und Bildern ausgedrückt und da muss ich sagen, fand ich es jetzt gar nicht so, dass es so bedrückende Bilder oder Gefühle waren, die sich da wieder gespiegelt haben. Ich fand eher, dass es oft auch so ein bisschen was so Chansonhaftes hatte, sowas. Ich könnte mir da so eine französische dicke Dame vorstellen, die so ein bisschen versucht, Englisch zu singen.
Ja, aber dann eher opermäßig. Also jetzt gerade bei dem Titel Leaving the Mountain, das ist eine Arie, die beginnt wie eine Arie in der Oper. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber so ein bisschen Heimatfilmmusik und ich liebe das einfach, wie sie edelweiß singt. Das ist so diese Intonation, so nenne ich es mal. Aber auch da wieder Text übersetzt, das wisst ihr ja, dass ich das gerne mache. Die Textzeile, ich konnte knackiges Edelweiß hören. Hä? Knackiges Edelweiß?
Ja, wenn die Blumen so aufgehen, dann...
Wahrscheinlich. Also aber knackig?
Die Knospen knacken.
Also Chips sind knackig und Flips und...
Chips.
Fritten.
Das ist am Podcast das Blöde, dass man da nichts so knabbern kann währenddessen. Das
man kann schon, aber... Nummer 1, A Love Like That, klingt nach James Bond.
Das habe ich auch insgesamt als Eindruck geschrieben, dass es immer mal wieder so Stellen gibt. Oder ich habe es bei Airtime hingeschrieben gehabt. Dann habe ich mich beim zweiten Hören gefragt, warum habe ich das da hingeschrieben?
Hab ich auch.
Und dann habe ich aber nochmal so Richtung Ende vom Lied kommt dieser James Bond-artige Part, wo dann so die Geigen nochmal so ein bisschen lauter werden. Und allgemein ist es ja so, die Musikstil ist ja auch, finde ich, nicht klar zu beschreiben, so ein bisschen angejazzt.
Ja, auch immer. Filmmusik ist es auch zumindest so zum Teil.
Also ja,
so
wobei Voices in the Night ist ja Jazz pur. Also dieser fünfte Titel.
Ja, klar,
mit dem das Saxophon. Das hat da Esprit, also Rhythmik drin. Auch da besteht James Bond, weil du jetzt gerade das Stichwort Jazz gesagt hast.
Ja, also es ist immer so James Bond angehaucht, aber es ist nie so ein komplettes James Bond-Ding. Dafür ist er dann zu weich in der Stimme, sage ich mal.
Und Song Nummer 2, English Manner, ist viel Country dabei. Also da habe ich Country gehört.
Ja, das kommt auch.
Ja. Wäre dann eher ein Country-Stück.
Ja, Stück. Sehr schön. Hat das immer uns doch einig hier bei vielem.
Gut. Ja, das stimmt. Ne?
Und insgesamt finde ich, muss man herausheben oder finde ich immer beeindruckend, wie klar ihre Stimme klingt.
Ja,
also. Ich finde, also sie vom Singen ist kann, so ist
unbestritten.
Ne? Kloke, klar.
Absurd. Ja. Klar, die
voll Stimme. Voll der
Hammer. Finde ich wirklich sehr schön und immer, ja, also gerade auch in live immer ein schönes Ding so.
Bemerkenswert, der gezupfte Kontrabass bei Maybe I Dreamed It. Dreamed It? Könnte aber eine Filmmusik von einem Katie Fjord Schnulzenfilm sein, die meistens sonntags im zweiten ZDF, Sie erinnern, Katie Fjord.
Okay.
Fjord.
Nee, so was guckt ihr nicht,
ich weiß.
Ich kenne Leslie Feist, die habe ich heute wieder entdeckt.
Leslie wer?
Leslie Feist.
Also jedenfalls der gezupfte Kontrabass ist gut. Und bei Airtime, das fand ich ein eher pfiffiges Lied, so im gesamten Zusammenhang.
Ja, cooler, etwas lauter. Gefällt mir nicht.
Ja, schlecht. Und die lyrische Texte, sie war ja extra
auf einer Seminar oder so hat sie gemacht für Textschreibung, so, das habe ich auch gelesen.
Mit deinen Autoren, Seppi, mit deinen Witzautoren.
Ja, zusammen mit denen war sie da zusammen und
ja.
Also meine Jungs haben gesagt, war ganz lustig.
2008 hatte Melua ein Vermögen von 18 Millionen Pfund, glaube ich auch noch so.
Ja, und trotzdem sind die Karten sehr teuer, will ich nochmal erwähnen.
Ja, drum.
also wirklich so jazzmäßige Preise, ne? Also ich glaube, so Jazzkünstler haben immer so hohe Preise.
Was kosten denn so? Was schätzt ihr denn, was so die Karten gekostet haben?
108,34 €.
Für eine Karte?
Ja, erste Reihe.
Nee, das war zu viel.
60 plus
hätte ich schon gesagt. Jetzt gerade.
Ja, erste Reihe.
Jetzt hätten wir dieses erste Jahr. Reihe. Nee, erste Reihe sitzen wir natürlich nicht, aber so im mittleren Bereich hatten wir jetzt gerade der Karten für letztes oder für dieses Jahr, glaube ich. Und da haben wir jetzt, hätte irgendwas um die 185 € oder so gekostet für zwei Karten.
Boah. Aber du, schon. Du als Kenner?
Als Kellner?
Nicht als Kellner, als Kenner. Als Mike Batt noch ihr Producer und Stückeschreiber war.
Ja, klar, hat man natürlich den Bruch gemerkt. Logischerweise, klar. Nee, keine Ahnung. Ich habe die alten Alben, von den alten Alben habe ich dieses Piece by Piece, glaube ich, öfter mal gehört.
Stück für Stück.
Und das war so ein bisschen, ja, noch peppiger, glaube ich, insgesamt. Will ich mich aber auch nicht festlegen. Ich habe, wie gesagt, Teddy Medua nicht so aktiv gehört. Nicht alles, was ich hier wähle.
Ich kenne die eigentlich gar nicht.
Nee, wie waren die Konzerte?
Die Konzerte waren immer sehr schön.
Und sie waren etwas
teuer. Einmal war es in Baden-Baden, in so einem... keine Ahnung, wie heißt es in Baden? Wahrscheinlich das Festspielhaus oder sowas.
Ja, da war ich auch schon mal, da habe ich mal Biffy Clyro, XX gesehen.
Ja, und wir kamen dahin so, halt ganz normal angezogen, plötzlich alle um uns rum einfach in so Anzug und in so schönen Abendkleidern und wir standen halt so mit unseren Schlabberpullis und so irgendwie ein bisschen verloren da drin. Meine Freundin war kurz übel an dem Tag, war aber trotzdem ein schönes Konzert. Im Rosengarten in Mannheim waren wir dann nochmal gewesen.
Sind da immer so Anzugsleute?
Ja, es sind schon... eher ältere Zuschauer, sage ich mal. Also gibt auch immer mal welche in unserem Alter.
Warum guckst du jetzt in meine Richtung?
aber also es sind immer schöne Konzerte einfach. Dann beim Rosengarten hatte sie so eine Leinwand im Hintergrund, wo dann so ein paar schöne Bilder eingeblendet wurden.
Mit so nochmal kurz Tieren ins Fachliche so. Jetzt,
also um sehr
von Kleider schön, und empfehlen. Mode und sowas wegzukommen. Meine Herren, wie fandet ihr die musikalische Leistung des Gory Woman's Choir?
Wenig gehört, oder?
Wie waren die überall dabei, oder was?
Also sie waren nein, dabei.
Nur bei der Nummer 7, bei Heating Home.
Ja, aber da doch auch nur ganz wenig im Hintergrund. Aber ich fand es schön.
Ich fand es eigentlich gut.
Also gut auch. Die waren auch live dabei im Rosengarten zum Beispiel. Und
Gory Woman's
der Choir. Gory Woman's Choir war da dabei und war gut.
Das also bei Heating Home, was ja auch beschrieben ist, wo da dieser Chor sehr im Vordergrund stehen soll, ist mir aufgefallen, dass das Schlagzeug total im Vordergrund war. Sehr unüblich auf der ganzen Platte. Platte? Ich sag mal Platte, ich bin mir immer noch unsicher.
Scheibe.
Auf der Scheibe. Aber ja, da war Schlagzeug sehr im Vordergrund. Das ist
ein sehr gutes Stichwort, Schlagzeug. Danke. Ich sehe bei dem Schlagzeugspieler.
Du hast voll den adrigen Arm.
Ich weiß. Ich könnte assi gut mit Drogen spritzen, glaube ich. Aber anderes Thema.
Das ist gute Vorsätze. Ja. Ich trinke jetzt mal Wein und mein Arm eignet sich zum Drogenspritze.
Nee.
2021.
Ja, das Schlagzeug. Ich glaube oder ich vermute, dass das Schlagzeug hauptsächlich mit so einem Besen gespielt wurde. Wisst ihr, was ich meine? Christopher, ja, weiß, was ich meine? Ja. So ein Jazzbesen heißt der wahrscheinlich sogar.
Es gibt einen Fachausdruck dafür.
Ja, der Jazzbesen.
Ja. Wirklich? Nee, gibt es bestimmt einer.
Nein, aber das ist so dieses Drahtstück.
Das heißt Besen.
Du hast ja auch im Orchester gespielt in unserer Schule. Da hat auch immer mal so einer
mit Christopher
so
einem Jazzbesen Triangel gespielt.
Der Klaus Stein hat als der Klaus Stein
keine von
der
Name, IG bitte. Metall hat Datenschutz, DSGVO. So. Muss ich vorher fragen.
Der Piep von der Piep hat als Schlagzeug gespielt.
Klaus Gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt noch viel weiter abschweifen, kommen wir zu unseren Favoriten, zu euren Favoriten, zu allen Favoriten. Welche Stücke wollt ihr und wenn ihr nicht wollt, wählt trotzdem eins aus, auf die Playlist packen.
So, mögst du das wohl? Ich
mach du mal. Ich
hab Voices in the Night.
Okay. Okay, das ging schnell. Man sagt, glaube ich, auf Englisch sagt man auf jeden Fall Brushes zu diesem Besen. Und auf Deutsch auch einfach nur Besen, auch Jazzbesen genannt. Also man sagt wirklich Jazzbesen zu dieser Art von Trommelstock.
Daher Voices in the Night.
Deswegen der Musiker.
Also,
mein Playlist-Pick ist Titel Nummer 4, Joy. Also Joy.
Joy.
Hatte ich auch.
Ja, hat was Fröhliches, bringt ein bisschen andere Note rein, ein bisschen beschwingt, so eine schöne Leichtigkeit. Gefällt mir gut. Ja.
Ich hatte das auch als zweiten Favorit ausgewählt, aber dann kann ich meinen ersten Favorit wählen, von dem ich verwundert bin, dass Papa ihn nicht nimmt, weil nämlich ein großer Orchesterpart mit drin ist und eigentlich Papa ja immer bei so Sachen drauf abfährt. Lied Nummer 2, English Manner. Wähle ich aus, kommt auf die Playlist und dann sind wir gleich nach der kurzen Werbepause zurück mit, ich glaube, La Brass Banda,
die nächste Scheibe. Und zwar Around the World live zum 10-jährigen Jubiläum der Band La Brass Banda. Olympiahalle München am 20.10.2017 erschienen. Was ist La Brass Banda? Das ist eigentlich eine bläsergestützte Volksmusikgruppe, fernab jeder Volkstümlichkeit und bayerischer Alpenklischees. Das sind also Jungs, die ihre Instrumente vorzüglich beherrschen. Also die sind wirklich richtig gut. Haben am Richard-Strauss-Konservatorium studiert auch, haben sich dort kennengelernt. Und der Sänger Stefan Dettel war in New York City und war in New York davon fasziniert, wie dort Gruppe Blasmusik gemacht habe, also traditionelle Blasmusik, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und irgendwie haben sich dann die Leute tatsächlich zusammengefunden und seitdem machen sie die Musik so, wie man sie auf der Scheibe hören kann. Es gibt ein wichtiges Thema, also die Band spielt nur mit Instrumenten, welche unter 100 Euro, aber dafür mindestens 100 Jahre alt sind. Und wenn man die Videos dazu schaut oder auch Aufnahmen, dann sieht man, dass diese Blasinstrumente wirklich absolut in Gebrauch stehen, so nenne ich es mal. Sehr speziell, extrem rhythmisch. Ich fand es super. Ich war hin und her gerissen, nehme ich jetzt die Live-CD oder das Original im Studio aufgenommen. Beides hat so ein bisschen seine Vor- und Nachteile, aber ich bin ein großer Live-Fan, von daher habe ich mich für die Live entschieden. Habe ich euch geschockt mit dem Ganzen?
Kein bisschen, weil ich La Brass Banda kannte. deswegen wusste ich genau, was da auf mich zukommt quasi. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, die waren mal bei einem Southside, was war die, 2013 oder sowas.
Ja, eher noch früher.
Auf jeden Fall, da habe ich das erste Mal gesehen und dann habe ich bei der Recherche, weil ich dann noch ein Lied kannte irgendwie, weil zwei Lieder, Autobahn und Nackert, kannte ich. Autobahn weiß ich nicht warum, Nackert wusste ich auch erst nicht warum, aber dann, die haben beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest mal mitgemacht, sind auf Platz 2 gelandet, hinter Cascada. Ich weiß nicht, wer besser abgeschnitten hätte, vermutlich La Brass Banda.
War Cascada nicht ganz gut?
Ich glaube nicht. Egal, jedenfalls, ja, wusste ich, was da auf mich zukommt. Habe es dann nur beim Southside eben mal gesehen, mal ein, zwei Lieder so gehört, aber das ganze Live-Album so und auch gerade die Stimmung dann mitzuerleben, wo die da erzeugen, ist schon, hat mir schon viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Wäre mal ein Konzert wert?
Auf jeden
Fall. Mal live zu schauen? Ja. Okay. Christoph, wie ging dir's?
Ja, live wäre, glaube ich, auch ein Konzert wert. Ich war, glaube ich, nicht so ganz glücklich, dass du dich für die Live-Version entschieden hast. Ich glaube, das war mir dann zu wild irgendwie. Ich weiß es nicht, ich habe es mir nicht angehört, aber ich glaube, dass mir die normale Version besser gefallen hätte, so zum Einstieg. Also ich kannte die auch, so wie der Seppi, habe es auch mal live gesehen gehabt und habe die ganz gut auch als Liveband in Erinnerung. Aber hier jetzt auf dem Album hat es mir ehrlich gesagt weniger gefallen. Es war mir zu wild, zu gleichförmig auch irgendwo. Mir hat auch wieder die Dynamik gefehlt. Also es war an sich natürlich extrem dynamisch. Dynamik war
da, aber immer gleich. Ja, natürlich, ja, würde auch vielleicht fast nochmal revidieren, Live-Konzert vielleicht im Rahmen eines Festivals eher als so ein einzelnes Live-Konzert. Mhm. Weil man beim Festival eben die Möglichkeit hat, so okay, wir haben jetzt irgendwie die ersten 10 Lieder gesehen, wir gehen mal weiter. Weil es halt doch immer, wie der Christoph sagt, schon ähnlich ist so. Aber es ist trotzdem immer geil gewesen, weil sie halt immer schon versuchen, irgendwas reinzubauen, damit es nicht genau gleich klingt oder so.
Also ich habe mir Around the World tatsächlich das Original auch angehört. Und ja, also wenn ihr mal Spaß habt, hört mal rein. Mir ist es aber so gegangen, ich habe erst die Live gehört und dann das andere. Und dann hat mir das Live doch von der Dynamik, nehmt's mal auf, ein bisschen besser gefallen. Die Around the World Tour, das ist, glaube ich, erwähnenswert, ging durch folgende Städte. Trutlaching, also das ist tatsächlich bayerisch. Ho Chi Minh City, Hongkong, Tokio, Sydney, Wellington, Auckland, Honolulu, San Francisco, Houston, Mexico City, Rio de Janeiro, Fortaleza, Lissabon, Marrakesch und München. Also unfassbar, wie die Jungs rumgekommen sind.
Und was ich da auch gelesen hatte, die wurden auch teilweise vom Auswärtigen Amt, nee, nicht von irgendeiner Institution in Länder geschickt. Ministerium. Nee, aber von irgendeiner Institution wurden die in Länder geschickt. Und das hatte ich, bei welcher Band hatte ich denn das schon mal gesagt? War das Phrasenmeer?
Nee. Auf die Einladung des Goethe-Instituts.
Ja, genau, da hatte ich das schon mal. Aber bei was für einer Band waren das, wo ich das erzählt habe? Dass sie da hingeschickt wurden, um die Deutschen, die deutsche Kultur oder die deutsche Sprache zu vertreten.
Das war aber früher, das war eine frühere Folge als
Phrasenmeer. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Naja. Hört euch mal alle Folgen an, dann könnt ihr erfahren, was war.
Aber witzig auch, dass wir hier, dass die auch in Honolulu ein Live-Konzert gespielt haben. Da haben wir natürlich dann auch wieder den Bogen zu meinen der Folge mit Hawaii. Haben wir ein schöner Bogen.
Aber habt ihr mitbekommen oder gelesen, dass La Brassbanda beim Vorsitzenden, Moment, wo steht's? Vorsitzenden von irgendeinem Trachtenverein unten durchziehen und zwar komplett.
Ja,
hab ich gelesen. Sie spielen barfuß.
Barfuß?
Ja. Und das, liebe Freunde, geht nicht. Das Gautrachtenfest ist in der Welt der Trachtler eine Bedeutung, hat eine Bedeutung wie eine Wallfahrt nach Altötting für die Marianische Männerkongregation.
Na dann. Also immer barfuß und immer in Lederhosen, aber nur, weil es keine bequemere und pflegeleichtere Alternative gibt. Und von der World Tour, die Hose würde heute noch stinken. Also.
Und das war wohl bei so einem Trachtenfest oder was, das Problem? Das ist dass es da natürlich nicht geht.
Die und da große Aufruhr.
Und das ist ja sowas, wo ich null nachvollziehen kann, diese regionalen, was, so ein Trachtenfest, wo dann so wirklich, also das wäre nichts für mich, bin ich froh, dass es hier sowas nicht gibt.
Aber da zum Abschluss nochmal, wo sie in Dänemark gespielt haben, ist vor 600 Dänen ist einer auf die Bühne gesprungen und hat dem Sänger in die Nase gebissen. Also jetzt nicht abgebissen, sondern reingebissen und dann hat der Sänger mit dem Security halt Kontakt aufgenommen und das ist eine besondere Ehre, wenn jemand ein Däne was super toll findet, dann zwickt er einem in die Nase.
Doch. Er zwickt, aber er beißt nicht
in die Nase. Ja, der beiße. Also.
Das ist doch aber eine
Auszeichnung und sobald ich einen Däne kennenlerne, werde ich das hinterfragen. Die Dänen. So. Ja, gibt's was, was er besonders irgendwo erwähnenswert findet? Alles.
Ja, da ist es mir auch wieder ganz schwer gefallen, so einzelne Lieder irgendwie rauszupicken und zu sagen, okay, hier ist das und da ist das passiert. Ich fand insgesamt, so ein bisschen übergeordnet, fand es schön, dass immer viel Publikumsinteraktion da war. Also man hat immer gemerkt, er redet viel mit dem Publikum, das Publikum reagiert auch.
Wenn es ihn versteht, deswegen war gut, dass das aufgezeichnet wurde in Bayern, weil sonst hat man da teilweise keine Chance.
Ja, die Geschwindigkeit, also manchmal habe ich gedacht, die haben das
da ist es dann auch egal, ob es in Hamburg oder Honolulu stattfindet,
das Publikum versteht ganz genau viel. Ja. Ich habe mir auch mal zu einem Lied mal den Text aufgerufen nebendran, Und das war, ich weiß jetzt nicht mehr, welches es war, wo er aber so extrem schnell rappt. War es VW Jetta? Weiß ich nicht.
Sagt man rappt?
Na schon, ey.
Ja.
Singt da schon teilweise sehr schnell, oder rappt es eher. Okay. Und da war halt wirklich so absurd. Also ich habe das langsam nicht lesen können und der sagt es da so schnell, da merkt man, dass die wirklich auch in dem Dialekt sprechen und so, dass es denen so ganz leicht von den Lippen geht. Also sehr beeindruckend irgendwie, wie sie das da so, ja.
Wobei ich finde, ab der Nummer 9, also ab Indian Explosion, war es doch schon etwas ruhiger und auch so ein bisschen nachdenklicher. Also ab da fand ich dann auch, war ein Bruch zu spüren. Okay, dann hab nur ich gespürt, ich merk's gerade.
Ja.
Aber immerhin. Ja. Special fand ich diese, also Live-Konzert und die Ansage, man will jetzt den peinlichsten Move sehen, den man sich vorstellen kann, und auf geht's, Freestyle-Freak-Show.
Ja, ich glaube, da gab es auf jeden Fall mehr Moshpits im Publikum als bei, ja, Katie Melua.
Ja, würde ich auch.
Da würde ich unterschreiben, glaube ich, ja.
Aber jetzt, weil ihr sagt, man hat so eine Verbindung gehabt. Also bei Bierzelt hat man auch diese Keilerei vor Augen, ne? Also,
ja,
wo es da richtig abgeht.
Und das auf jeden
Fall. Also, Froni und. Also, ich fand es schon gut. Na gut, dann will ich euch aber nicht weiter groß quälen. Ich merke schon, das war mal was so ein bisschen daneben war. Aber muss ja mal sein.
Nicht daneben, das, aber ich finde, es ist schwer, da jetzt wirklich so über einzelne, also als Gesamtalbum oder als Gesamtauftritt, muss man ja sagen, ist es halt einfach sehr gut. Es ist, glaube ich, eine sehr gute Show, aber halt musikalisch alles sehr doch begrenzt, mehr oder weniger. Es ist halt immer so die gleiche. Manchmal merkt man auch gerade in der Tuba, um jetzt mal hier genauer auf die einzelnen Instrumente einzugehen, in der Tuba, in der Basssektion, doch öfter auch mal so der gleiche Rhythmus, der dann da immer abgespielt wird. Klar, hast du in anderer Musik auch, aber ich finde, wenn das dann immer nur die Bläser sind, merkt man das dann nochmal ein bisschen mehr, dass da
steht ja im Vordergrund,
sich manchmal was wiederholt. Ja. So. Aber trotzdem ist es halt was Besonderes so und war schon gut, aber halt schwer, da einzelne.
Ja, also, war jetzt nicht Phishing vor über den Kopf streiche, sondern alles gut. beim ersten Mal Hinhörer war ich dann, nachdem ich dann geguckt habe, wer ist denn das alles so? Ich war überrascht, dass es so wenig Musiker sind. Also, man hört ja, da
es klingt
eine
echt
viel wie so größere Gruppe wie die 5 Hansel oder 6, die sind. Also, ich finde, das ist schon bemerkenswert, wie man mit wenigen Blasinstrumenten so einen Klangraum schaffen kann.
Ja, und ich fand auch live beeindruckend, da habe mir auch mal auf YouTube dann das Video auch angeguckt von dem Auftritt in der Olympiahalle, dass das sehr reduziert auch war, dass man halt die 6, 7 Jungs da mit ihren Instrumenten und ohne da große Lichtshow, Bühnenbild, irgendwas, sondern einfach sehr roh die paar und dann das Publikum. Und die haben es trotzdem extrem in ihren Bann gezogen und haben da, glaube ich, eine Wahnsinnsstimmung auch gemacht in der großen Halle. Also Olympiahalle ist jetzt nicht gerade irgendwie nur eine 500, 600 Mann-Halle.
Ne, gehen 700 rein. Bei Australien hat man australische Klänge in Blasmusik gehört. Ich will jetzt nicht sagen, dass man jetzt Didgeridoos oder irgendwas gehört hat, aber es klingt australisch. Und es gibt ja einmal diese Worldwide, wo es also sehr wirklich weltweit Musik ist. Und es gibt noch Europa-CD von denen, wo es wirklich eher im europäischen Umfeld ist. Und man hört es in der Musik drin. Also insoweit doch nochmal wert, auch in die anderen Dinge mal rein zu seppen und das mal anzuhören. Gut, wollen wir zur Playlist schreiten?
Von mir aus können wir das gerne tun.
Meine Herren, wer möchte?
Ich fange an. Und ich nehme ein Lied, was ich kannte, und zwar Nackert.
Das ist schön. Nackert. Von mir kommt das Lied drauf, was ich vielleicht am ungewöhnlichsten fand auf dem Album, am meisten rausgestochen ist, am meisten ausgebrochen ist. Das ist das Lied Cadillac.
Prima. Und ich habe Indian Explosion Bauwagen, weil die Manner aus dem Wald, die haben mir das angetan und ist auch vom Aufbau ein toller Titel und zeigt die Breite von La Brassbanda. Ich glaube, eine ganz gute Empfehlung. Damit können wir uns an der Stelle in die nächste Pause, in die kurze Pause verabschieden. Bis gleich.
Tschüssi. Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Letzte Runde, letztes Album, Radiohead mit OK Computer aus dem Jahr 1997. Ja, direkt die Frage an euch, wie hat es euch gefallen?
OK Computer. War gut. War halt Rockmusik, britische Rockmusik. Halt,
wie gerotzt.
Also keine volkstümliche Bläser-Sections, sondern und keine orchestrale Australierinnen aus Georgien, sondern britische Rockmusik.
Ja.
Ich wo die Karte auch nicht so teuer ist.
Ah, nee, halt. Hingeschrieben, es ist sehr kurzweilig gewesen, auf jeden Fall. Ohne Längen im Album, also keine Stelle, wo man sagt, so, oh, okay, da würde ich jetzt das nächste Mal vielleicht drüber skippen. Sondern ein sehr, sehr gutes Album, sehr gut hörbar, mit einem Lied, wo ich sogar kannte. Weil von Radiohead war mir vorher bekannt, Creep, aber sonst habe ich noch nie wirklich Radiohead mich tiefer reingehört. Aber war eine schöne Erfahrung, hat mir gut gefallen.
Ja, ich muss sagen, selten fand ich auch dass irgendein Album, was so einen Abstand hatte zu den anderen Alben der jeweiligen Folge. Also ich muss sagen, das war wirklich... Das
ist wohl wahr.
Richtig.
Was aber nicht schwer war.
Eigenständig, ja, nee, klar. Radiohead haben 97 ihr Album OK Computer auf den Markt gebracht, auch so ein bisschen als Paradigmenwechsel in der Bandgeschichte. Also vorher waren sie auch für sehr klaren und klassischen Britpop bekannt, haben sich da in eine Reihe gestellt mit ja, dieser Britpop-Ära, die sich da in den 90ern die so aufgeschwungen hat in England. Oasis da natürlich mit der bekannteste Vertreter, die wir hier auch schon im Podcast besprochen haben. Ja, andere Bands waren da natürlich auch ein Thema, Blur. Wow, so langweilig. Nice. Gerade hat ja einer von beiden, ich verrate jetzt nicht wer, hat gerade schon eine Einschlafgeste gemacht.
Gar nicht.
Bin ausgerutscht. Und jetzt hier mit dem Album sind sie da so ein bisschen auf eine andere Schiene gekommen, sind experimenteller geworden, elektronischer geworden, vielleicht auch moderner. Inhaltlich auch sehr...
Moderner, die machen doch gerade einen Impfstoff, oder?
Sie wurden moderner. Das hat alles nichts mit dem Wein zu tun.
Ja, und der seltsame Lachanfall, den ihr gerade gehört habt, hat sich dann noch ein bisschen gezogen. Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte nach 19 Folgen, die jeweils ungefähr eine Stunde gingen, das heißt, wir haben fast einen Tag verbracht, ohne einen Lachanfall zu kriegen, das ist schon sehr gut. Jetzt war es soweit.
Das war zu viel gerade.
Wer uns kennt, weiß, dass das eine reife Leistung
wird. Wir mussten zum ersten Mal in der Geschichte des Podcasts schneiden, außerhalb von den normalen, planmäßigen Pausen.
Und das gleich im Januar.
Um Gottes Willen.
So, jetzt wir sind wieder auf dem Boden angekommen.
Ja, aber hallo. Zum Glück. Jetzt müssen wir irgendwie halt wieder hier in das Album reinfinden. Die Stimmung passt natürlich jetzt herrlich zu dem Album. Aber wir waren gerade dabei, dass es moderner geworden ist und elektronischer. Und auch inhaltlich von den Themen, die da behandelt werden, ist es auch so sehr politisch ein Stück weit. Es spielt auf die Zustände und Entwicklungen in den 90ern an, hat auch Bezug zur Wahl, die damals in 97 in Großbritannien stattgefunden hat, bei der Tony Blair gewonnen hat. Ohne da jetzt zu nah drauf eingehen zu wollen, inhaltlich. Ihr habt schon doch recht positive Rückmeldungen gegeben. Für mich war es insbesondere, was eben das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, Dynamik angeht, wirklich ein ganz besonderes Album. Also auch, ich habe es vorher schon gekannt, habe es auch regelmäßig gehört, hatte das früher sogar als in meinem ersten Auto als klassische CD noch. Das Auto hatte nur einen CD-Player, das heißt, da hatte ich immer auch die CD relativ oft drin, habe das deswegen auch ziemlich oft schon gehört. Für mich geht es schon direkt sehr dynamisch und bezeichnend auch los. Also gerade die ersten zwei Lieder sind für mich so ein bisschen stilprägend dann auch für spätere Alben. Wie hat euch da so der Einstieg gefallen?
Ich hatte es in der Hausaufgaben-Playlist, die wir uns ja immer erstellen, war das ja direkt nach Katie Melua. Hat dann eine schöne,
Bruch.
Ein Bruch, ja. Eine schöne, wenn man was gegenüberstellt quasi.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Egal, die Zuschauer,
Zuhörer. Diskrepanz ist nicht das richtige Wort an der Stelle.
Vice versa.
Ja, also es war ein schöner Vergleich zu Katie Melua, sage ich jetzt einfach mal. Ein schöner Bruch in dem
Album quasi. Ich hab doch hier krasser Kontrast.
Kontrast, da hat er doch, du sagst doch direkt. So. Kontrast, genau. Ja,
das hat uns gefehlt. Frag mich doch, was du hören willst.
Okay.
Kontrast zu Katie Melua.
Ja, und zwar...
Aber krass.
Halt wirklich arg und aber sehr, sehr schön. Wie gesagt, es hat mir gut gefallen und ich bin nicht drüber weggekommen, diesen Vergleich mit, ich habe dann geguckt, ob nur ich das höre oder ob es auch andere Leute gibt, die das hören, mit Muse.
Ajo.
Da steht es. Es kommt in jedem, oft. Ganz oft habe ich immer wieder das Gefühl, okay, ist es jetzt der Sänger von Muse, der da gerade singt, oder es ist gerade vom Gesang her extrem ähnlich zu Muse. Von der Musik gar nicht mal so arg. Nee, auch ab und zu mal, aber halt so der Gesang ist so ganz extrem. Und dann habe ich so eine Muse-Fanseite gesehen, die sagen, ja, nur oberflächlicher Journalismus würde einen Vergleich zu Radiohead und Muse ziehen und so, aber also wir sind schon nicht deutlich, oberflächlich.
Absolut. Ja, stimmlich ist das doch eindeutig.
Also ja, sehe ich auch so.
Und die haben auch beide Sänger haben irgendein gemeinsames Vorbild, weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr weiß, wer das war.
Nino De Angelo.
Nee, glaube ich nicht. Der Wendler war es auch nicht.
Pixies, Pink Floyd, R.E.M., U2.
Nee, so kein Problem. Aber irgend so ein Sänger, also vielleicht ist er auch Mitglied in irgendeiner Band davon. Kann ich jetzt nicht Pixies. Sagen.
Michael Stipe.
Nee, auf jeden Fall, man hört, dass die beiden irgendwie so ein gleiches Vorbild hatten.
Ja, und ja, aber trotzdem ist es natürlich auch unterschiedlich so von der Musikalität. Ja,
also gerade musikalisch, finde ich.
Was Radiohead für mich persönlich steht, Radiohead auch immer, und es kommt daher, dass ich in so einer gewissen Zeit immer sehr viel in so Festivalforen aktiv war. Und da war Radiohead auch so ein bisschen der Inbegriff von Indie-Musik. Also die waren wirklich so die anführende Band von wegen so, ah, du bist so ein Radiohead-Fan. Und dann war es ganz klar, so eine ganz klare Ecke, für die das stand. Ich kann das ganz richtig umreißen, aber für mich hat es so eine ganz klare Bedeutung auch, wo das jemanden einordnet, wenn er so ein Radiohead-Fan ist. Das ist so ein bisschen so was, ja, so Nerd, Musik-Nerd auch, das sind so Radiohead-Fans.
Wo ich jetzt aber heutzutage würde ich Radiohead überhaupt nicht mehr zu Indie zählen.
Nee.
Also wenn ich jetzt an Indie-Musik denke oder auch so die Indie-Musik auf Spotify jetzt zum Beispiel höre, diese Indie-Playlist, dann ist das alles eher so diese nicht ganz gitarrenlastige Musik, nicht ganz elektronische Musik, sondern so diese Mischung aus allem, so dieses, ich meine, klar, Indie ist halt auch, Independent kann alles sein im Endeffekt, so wenn du nicht weißt, was du für Musik machst, sagst du, machst Indie-Musik so.
Ja. Das ist so die Zuspitzung dessen, was so auf dem Maifeld abgebildet ist, also so Leute, die zum Maifeld gehen, das sind auch Radiohead-Hörer so im
Aber ich finde schon, Spektrum. Dass es sehr
Leute, die nicht wissen, worüber wir sprechen, Maifeld-Derby, gutes Festival hier in Mannheim,
Morgen
kann man auf jeden Fall besuchen.
Und ich finde auch, das ist mir auch beim Hören aufgefallen, wenn wir jetzt gerade schon beim Maifeld-Derby sind, über das reden wir eigentlich jede Folge. Also wer das jetzt zum ersten Mal reinhört, weiß, hat, glaube ich, schon mal von uns, vom Maifeld gehört. Da gibt es ja auch diese Bühne mit dem Overhead-Projektor, das Brücken-Award-Zelt. Und da muss man sagen, die sind ja, also Radiohead ist so ein bisschen die Zuspitzung von all dem, was da auf der Bühne passiert, finde ich. Also die sind wirklich so die XXXXL-Version von dieser Bühne. Haben auch so diesen extrem dichten Soundteppich, den sie da auslegen. Ich habe es das erste Mal 2008 live gesehen und das war für mich so, ja gut, es ist 12 Jahre her und die Erinnerung ist ja immer so ein bisschen vertrübt dann nach einer gewissen Zeit, aber ich habe das so fast schon physisch in Erinnerung, dass über dem Publikum ein Teppich aus Lichtern lag, von so langen Scheinwerfern und das auch
aber
so
das war auch, glaub ich, war. Da warst du alleine mit einem Kumpel auf dem Southside, das war dein erstes Southside.
Ja.
Da lag vielleicht auch wegen anderen Substanzen irgendein Lichterteppich über dir oder über euch. Könnte ich mir vorstellen, weil die ja wahrscheinlich niemals. Headliner waren, spät Meinst am Abend.
Nicht.
Nee, der so nicht.
Ne? Na, never.
Nee, aber also das war auf jeden Fall, die haben da schon extrem auch mehr als es von
ich
anderen
kann ich mir aber live war. Auch sehr gut vorstellen.
Ja.
Radiohead hätte ich jetzt aber, ohne jetzt, dass ich nachgeguckt habe oder ohne was Dummes zu sagen, aber ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass es die schon nicht mehr gibt, die tot sind.
Oh.
So irgendwie.
Eine harte Anschuldigung.
Aber lass uns mal so ein bisschen nochmal in die Songs
gehen. Ja, gerne. Fitter Happy als allererstes. Ist es Stephen Hawking, der da redet?
Nö,
oder? Ich habe nachgeguckt, es ist wohl doch dieselbe Stimme zumindest. Es ist nicht er selbst.
Okay.
Aber es ist von der Stimme her, glaube ich.
Also das ist dieser siebte Titel, ne? Also,
ja. Ja, das ist so.
Ich habe natürlich deutsch übersetzt. Ich habe auch den Sinn verstanden, aber da Platz zu verschwenden, fand ich.
Also ich habe es mir nicht durchgelesen, was es genau oder was genau gesagt wird, habe aber jetzt nicht alles
fitter,
verstanden.
Glücklicher, produktiver, bequem, regelmäßig Bewegung, Fitnessstudio, besser mit dem Zeitgenossen ihrer Mitarbeiter auskommen, beruhigen sie sich gut, essen, ein geduldiger, besserer Fahrer, ein sicheres Auto, bla bla.
Ja,
bla.
Also so im
keine Motten töten.
In die Richtung geht's wie von Horn, die wir ja auch schon besprochen hatten. Die hatten auch so ein Lied, wo sie am Ende nur noch so Aufzählung gemacht haben. Da ging es ja so drum, ja, ruf mal deine Mutter wieder an, geh mal zu deinen Nachbarn, sag mal allen Leuten Hallo. So eine Aufforderung, so ein bisschen sein Leben ein bisschen zu verändern, ein bisschen freundlicher zu sein.
Oder zum Beispiel gefrorene Winterscheiße, die Fähigkeit über Schwäche zu lachen, Ruhe, fitter, gesünder, produktiver, ein Schwein in einem Käfig auf Antibiotika.
Genau so.
Ich habe hier so Hintergrundinformationen ein bisschen. Also ich habe ein Interview von Tom York, dem Sänger von Radiohead, dazu rausgefunden, wo er sagt,
grüß dich, Tom.
Es ist eine, also der Song ist eine Checkliste der Slogans für die 90er und damit, oder nicht damit, sondern es ist auch eines der most upsetting things he's ever written. Also eine der enttäuschendsten Sachen, die er je geschrieben hat, weil ihm da irgendwie so ein bisschen die Sinnlosigkeit und die diese, ja, fast schon nonsenshafte, ja, beinahe Kafkaeske Darstellung der 90er, wie sie sich selbst porträtieren, gewahr geworden ist.
Da ist die Karma-Police was komplett anderes.
Da ist die Karma-Police was ganz anderes,
weil, ja, wenn sich einer der Band wie ein Loch benahm, sagte einer dann immer, die Karma-Polizei wird dich holen. Also, und ihr wisst, dass die Karma-Polizei auf dem Akkordfolge von einem alten Beatles-Song, nämlich Sexy Sadie,
direkt rausgehört.
Mal gehört?
Musiker?
Ich habe mal reingehört, weil ich kenne Beatles nicht so gut. Hört mal rein, vergleicht es mal, genial, also genau
krass, selber. Okay. Da habe ich das erste Mal, was ich auch gut fand, dass du es erwähnt hast oder interessant fand, habe ich Oasis am Ende ein bisschen rausgehört. Mhm. Weil du ja auch gesagt hast, dass so Britpop die Richtung so war. Also da fand ich auch die Parallele so ein bisschen. Und bei Electioneering, Lied Nummer 8, da habe ich...
Der härteste Song, glaube ich, auf dem Album.
Ja, da habe ich die Cooks ein bisschen mit assoziiert. Mhm. Also klar, die Cooks kamen natürlich später als Radiohead, würde ich jetzt mal behaupten. aber da war es so ein bisschen von der Art her. Aber der hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Lied.
Ist ein klassischer Rocksong halt. Mhm.
Ja.
Viele Lieder haben natürlich auch so ein bisschen was man als verschwurbelt und verstrahlt irgendwo nennen könnte. Da ist für mich die Zuspitzung der 9. Titel, Climbing Up The Walls, der ja wirklich klingt wie aus einer Gummizelle aufgenommen.
Aber wenn du sagst Gummizelle, ich habe geschrieben, dass es sehr mächtig und groß trotzdem klingt. Also es ist so ein mächtiger Song.
Also der Sänger hat ja mal eine Zeit lang in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet und das ist dann an der Stelle dann wahrscheinlich auch so der Auslöser. Und ich finde, der Wahnsinn und die Angst sind da zu hören.
Mhm, absolut.
Also ich war jetzt noch nicht live drin. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein Stück weit ist. Ja.
Ja, woher kennt man No Surprises? Kennt man das einfach so oder ist es irgendwo... Nö, oder Papa, kanntest du das auch?
Nö.
Mir wäre das jetzt auch nicht... Also ich habe das Album damals gehört, klar, daher kannte es, aber mir wäre das jetzt nicht als einer der bekanntesten Songs
des Albums. Das war mir ultra bekannt und ich habe das auf jeden Fall schon gehört. Entweder gibt es irgendwie ein Cover von jemandem oder sowas, wo ich kenne, aber ich habe jetzt auch nicht intensiv danach geguckt, aber das kam mir mega bekannt vor. Zumindest der Anfang. Okay. Oder vielleicht von irgendeinem Film oder einer Werbung oder so, der Anfang, dieses Zupfen.
Ich habe den Text übersetzt. Da ist eine Textzeile, die ich mal aufgeschrieben habe. Ein Herz, das voll ist wie eine Mülldeponie. Ein Job, der dich langsam umbringt. Prellungen, die nicht heilen.
Ja.
Ziemlich negativ. Harter
Tobak,
ne?
Also, ja. Genau. Das Lied an sich, vom Klang her, hat eher was Ruhigeres auf dem Album.
Ja,
fast schon weihnachtsliedhaft und wie so eine Spieluhr. Immer wieder so ein wiederkehrender Sound.
Der nächste Song, 11, also Lucky, klingt für mich nach Pink Floyd.
Mhm.
Hinten, aber an der Stelle war für mich Pink Floyd. Und
ab 3 Minuten 10 bei dem Lied klingt die Gitarre so ganz besonders. Ich habe sie als roh bezeichnet, ich weiß nicht, weil ich glaube, da liegt kein Effekt oder so drauf und es klingt so sehr irgendwie, als wäre die Gitarre direkt abgenommen. Oder so ein ganz, ganz, ganz direkter, besonderer Gitarrenklang ist da irgendwie ab 3 Minuten 10.
Wie fandet ihr Paranoid Android, also diese sehr lange, 6-minütige Nummer? Nummer 2.
Ich habe es als
3 Teile.
Ein bisschen dissonanter Klang, leicht schief und gruselig, gegen Ende dann rockig, grungig bezeichnet.
Ja, für mich war das Lied, was das von mir auch heute schon wieder überstrapazierte Stichwort Dynamik in einer Nussschale darstellt. Also das ist wirklich alles... In
a nutshell.
Ja, wirklich in a nutshell. Das ist wirklich alles, was man sich von einem Lied erhoffen kann. Da ist alles dabei. Man könnte vielleicht argumentieren, dass es zu viel ist. Für mich ist es genau die richtige Menge. Aber das ist laut, das ist leise, das ist intensiv, es ist schnell, es ist langsam, es hat eine hohe Kopfstimme, es ist rockig. Und also für mich bringt das Lied so alles auf den Punkt, was abgebildet werden kann. Und es ist dabei trotzdem nicht überladen oder kitschig, sondern ja, es ist ein ganz, ganz tolles Lied.
Inspiriert, also der Text von York ist durch eine Erfahrung in der Bar in Los Angeles. Da waren viele anscheinend Fremde mit Kokain zugedröhnt. Und eine Frau, die gewalttätig wurde, nachdem jemand einen Drink auf sie verschüttet hatte. Und die muss so furiemäßig unterwegs gewesen sein, dass er dann diese Textzeile Kicking, Queeching, Gucci, Little Piggy für diese Dame als Widmung dann hingelassen hat.
Ja, schon kurios, wie sowas manchmal dann zustande kommt, auch wie er dann das in so einem Song verarbeitet.
Ja, auch eine Textzeile ins Deutsche übersetzt. Ich versuche mich auszuruhen von all den ungeborenen Hühnerstimmen im Kopf. Also, auch da, also, ja, spannend.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur zeremoniellen Abfolge, die am Ende jeder Albumbesprechung steht, ja, nämlich der Playlist-Auswahl.
Was? Den Binder umbinden, damit ich ordentlich angezogen bin. Oh.
Ich fange einfach an, würde ich sagen, und ich wähle das Lied, wo ich schon gesagt habe, dass es mir sehr gut gefallen hat, Nummer 8, Electioneering, weil es so ein bisschen Cooks-weibig ist. Es ist das eingängigste Lied, finde ich, von dem Album, und deswegen das Lied Nummer 8.
Nachvollziehbar. Papa?
Ja, dann würde ich mir The Tourist wünschen.
Oh, überraschend gut. Ja, okay,
spannend. Überraschend gut.
Ja. Von mir kommt noch dazu Climbing Up the Walls, eben schon angesprochen, ist ein sehr bedrückendes, irgendwie emotionales Lied und gefällt mir sehr gut, deswegen kommt es für mich auf die Playlist. So, dann haben wir mal wieder drei Alben besprochen. Ja, man kann natürlich sagen, schon mal so ein bisschen ankündigend, dass ja nach dieser Folge die nächste Folge vielleicht früher kommt, als das regulär der Fall wäre. Ja,
ist richtig.
Behaltet also unseren Feed die nächsten Tage im Auge. Da könnte was Spezielles kommen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich für die nächste reguläre Folge am 28. Januar wird die erscheinen, hier unsere neuen Hausaufgaben aufgeben. Was habt ihr vorbereitet?
Ich fange an mit einer Band aus Island. Die letzte isländische Band, die wir hatten, war ja sehr speziell mit Sigur Rós. Ja, ich kann versprechen, es wird diesmal etwas moderner, aber etwas härter, würde ich härter mal sagen.
Von dir?
Härter, ja. BSC oder was? Auch von mir kann mal was Hartes kommen. Jökul Júlíusson, David Antonsson, Daniel Ægir Kristjánsson und Rubin Pollock. Zusammen bilden sie die Gruppe Kaleo. Und haben das Album A-B, 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 wie auch immer, rausgebracht 2016. Und das ist meine Überraschung für die nächste Folge.
Sehr gut.
HB ist doch diese Stärke von Bleistift.
AB, nicht HB.
HB Kerkeling.
Sorry. Ich entschuldige mich in aller Form.
Gut, die haben wir bei Rock am Ring gesehen 2018. Freue ich mich drauf.
Noch nie gehört. Freue mich drauf, was Neues zu hören.
Ein Lied davon hast du bestimmt schon gehört in der Vodafone-Werbung. Telekom, O2.
Ja, es gibt ja auch andere Mobilfunk.
Mobilfunk
und ja, sonstige.
Lidl Talk, meine
ich. Lidl. Gut, ich habe den Klassiker. Hab gedacht, ich gehe einfach ins Jahr 1981 und tschüss. 1981? Ich gehe nach 1981 wegen 2021. Ja, muss man nicht verstehen, ja, aber
kann muss man überhaupt nicht verstehen.
Ja, wegen der 1. Ja, na.
40-jähriges
und
Jubiläum.
Da habe ich auch mal geguckt, 1981, was war denn so, was kenne ich, was fiel mir damals gut, da müsst ihr jetzt durch.
Phil Collins.
Genesis. Das Album Nummer 4 von der Gruppe Foreigner.
Meet Four. Das ist gar nicht so weit weg, musikalisch
kennt von Phil Collins, Jukebox, oder? Kennt ihr Jukebox Hero? Kennt ihr bestimmt. Ja, das bestimmt. Ist das Einzige, was ihr kennt.
Garantiert.
Hört es euch an, Foreigner 4, der Klassiker.
Was hat Foreigner, haben da irgendein Lied, was man kennt?
The Final Countdown?
Von wem ist The Final Countdown?
Das fand Europe und die Liga.
Also, Klassiker, Foreigner 4.
Gut, von mir kommt als drittes Album dazu, da haben wir wieder einen interessanten, eklektischen Mix. Von mir kommt die Neuerscheinung, mittlerweile auch schon ein paar Wochen alt, aber noch nicht zu alt, würde ich sagen. Der Name des Werks, weil ich, also, na, ich leite ein bisschen länger ein, komm, wir haben ja noch ein paar Minuten, bis die Stunde voll ist. Ich habe diesmal,
leider ja.
Ich habe diesmal in ganz verschiedene Richtungen geguckt.
Flehende Blicke zum Sebastian.
Weil, also in den letzten Wochen sind irgendwie gefühlt nur so sporadisch immer so ein paar Alben rausgekommen. Deswegen ist mir die Wahl ein bisschen schwierig gefallen. Also ich hatte auf dem Zettel, hatte ich zum Beispiel KIZ mit dem neuen Album. Da dachte ich aber, das kann ich dem Papa nicht antun. Das ist ein bisschen arg explizit, das Album. Also mir hat es teilweise ganz gut gefallen. Aber es ist wirklich schon extrem explizit. Deswegen konnte ich das nicht nehmen. Ich hatte Haiti mit Influencer, um auch mal einen weiblichen Rap hier dabei zu haben. Habe ich dann aber davon abgesehen, weil mir zuletzt, jetzt gerade die letzten Tage, habe ich immer mehr gedacht, okay, es ist so ein bisschen winterlich, so Schneefall ist auch doch immer mehr nochmal so ein kleines Thema, jetzt hier nicht, aber zum Beispiel, wenn man ein paar Kilometer weiter nach Weinheim fährt, da liegt zum Beispiel viel Schnee. Ja,
ob das in Ordnung ist, so weit zu fahren.
Ja, aber also Schnee ist ein Thema jetzt zu der Zeit auch wieder, auch bei unseren Hörern sicherlich, die aus verschneiteren Regionen kommen. Es ist alles so ein bisschen, ja, auf eine Art melancholisch, so ein bisschen bedrückt, und da habe ich geguckt, was könnte man da Passendes finden. Ein Album, was ich auch noch bis zuletzt auf dem Zettel hatte, war Martin Kohlstedt mit Flur. Das ist ein reines Klavieralbum.
Das habe ich auch gesehen. Fürs letzte Album hatte ich das überlegt.
Ja, da war ich kurz davor. Also das war meine zweite Wahl. Das ist ein reines Klavieralbum. Mag ich auch manchmal ganz gern, so Klavierdinger. Da kommt vermutlich in den nächsten paar Folgen dann auch was von mir. Da habe ich noch jemand anderen auf dem Zettel. Nichtsdestotrotz ist es am Schluss auch was bisschen Melancholisches geworden. Als Produzenten und mitwirkende Künstler auf dem Album beteiligt waren The National und Bon Iver. Es geht um das neue Album, das zweite von einer Albumfolge, die in den letzten Monaten veröffentlicht wurde. Es geht um Evermore von Taylor Swift, die als Popkünstlerin bekannt ist, aber jetzt hier auch mit The National zusammenarbeitet und da klangmäßig auch schon
sehr... Das hätte ich jetzt auch so gesagt, dass wir da, oder von The National hätte ich nicht gedacht, dass die dann unbedingt mit Taylor Swift was machen. Da bin ich mal gespannt.
Ja, das erste Album habe ich ein bisschen gehört, das habe ich ganz gut gefunden. Das ist jetzt quasi das zweite, was innerhalb von wenigen Monaten rauskommt. Und bin auch mal gespannt, wie es klingt, die Neuerscheinung, die wir beim nächsten Mal besprechen werden.
Ich bin dabei.
Ja, da freuen wir uns drauf. Bis dahin, gehabt euch wohl.
Liebe Grüße.
Besucht sauber. meinmusikpodcast.de für alle weiteren Podcasts.
Und genießt, wenn ihr die Chance habt, leckere Weine von Schneider.
Ja, genau. Markus und Schneider. Zusätzlich bewertet ihr uns am besten auf iTunes, Instagram, könnt ihr uns folgen, Facebook und so weiter.
Könnt uns auch einen Brief schreiben.
Genau. Ja. Postfach 60543 in Bottrop. BO hat gestimmt, von daher. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüssi.
Adios.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.